Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Edel sei der Stahl, stolz der Mensch. Hans-Joachim Lauck war ein Mann mit großem Einflussbereich. Als Generaldirektor des Qualitäts- und Edelstahlkombinats dirigierte er das Zusammenspiel von mehr als 40 Betrieben, die über ein Viertel der industriellen Warenproduktion der DDR erwirtschafteten. Im Blaumann und mit Helm auf dem Kopf erfragte er Arbeitsabläufe, fing Stimmungen ein und suchte stets nach neuen Ideen. Darüber wird er Ihnen heute schon etwas berichten. Noch viel mehr darüber können Sie in seinem Buch nachlesen. Viel Vergnügen.
Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie Interesse gezeigt haben zur Lesung meines Buches. Zu Beginn möchte ich sagen, warum der eine oder andere wird vielleicht fragen, warum hat er eigentlich eine Biografie geschrieben? Ich wollte eigentlich keine Biografie schreiben, doch letztendlich bin ich überzeugt worden, von der Rundstock-Biografie in eine solche zu schreiben. Es ergab sich das Problem, worüber schreibe ich, was schreibe ich, worum schreibe ich das ganze Leben im Detail, schreibe ich es nur auszugsweise meine Kindheit, meine Jugend oder die Arbeit. Ich habe mich dann entschlossen, zu schreiben über mein erlebtes Leben, weil ich einer noch von den lebenden Zeitzeugen bin, die drei Gesellschaftsordnungen erlebt haben, teilweise mitgestalten konnten in der DDR und den Übergang oder den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Und dieses meines erlebte Leben habe ich mich bemüht, in einer gebührenden Form, in der gebührenden Kürze auf 350 Seiten zusammenzufassen und das mit einschließlich Bildern. Ich möchte nun aus meinem Buch zu Beginn das erste Kapitel etwas vorlesen. Der Rat eines alten Schmiedes. Es war im Sommer 1951, ich hatte die 8. und damit letzte Klasse der Grundschule in Freiburg an der Hunsrück abgeschlossen und wollte wie einige meiner Kameraden auf die weiterführende Oberschule in Naumburg gehen. Dort winkte das Abitur. Mein Zeugnis wies über alle Fächer hinweg die Note gut aus. Die Beurteilung meines Klassenleiters bestand aus einem einzigen, meine Schülerpersönlichkeit wohl zu treffenden Satz. War bei guter Begabung, in seinen Leistungen nicht immer gleichbleibend, da ihm zeitweise der Ernst einer bewussten Schularbeit fehlte. Die Aussage tat meinem guten Abschluss kaum Abbruch. Die Schulleitung sprach sich für den Wechsel auf die höhere Schule aus und stolz überbrachte ich die Nachricht meinen Eltern. 4 Jahre Oberschule und dann wirst du wahrscheinlich noch studieren, rief mein Vater mit ernster Miene. Mit dem Geld, das ich verdiene, können wir uns das nicht leisten. Deine Schwester muss auch versorgt werden. Was machen wir, wenn sie genauso gut wird wie du und ebenfalls auf die Oberschule möchte? Das geht alles nicht. Ich verstand die Welt nicht mehr und begann zu weinen. Meine Mutter schwieg. Schulleiter Lautsch erfuhr von der Ablehnung meiner Eltern. Er hatte Mathematik in meiner Klasse gegeben und kannte meinen Vater von frühester Jugend an. Fritz, andere Familien sind in einer ähnlichen Lage wie ihr, redete er seinem Freund bei. Bei einem Hausbesuch in unserem Hause und reitete ihn praktisch in sein Gewissen. Er ist doch dein Sohn. Vater aber blieb dabei, nein, das geht beim besten Willen nicht. Kurz darauf besuchte uns Opa Friedrich, der Vater meines Vaters. Er nahm mich zur Seite und sagte, sieh mal, mein Junge, ich habe eine Lehre beim Schmied aufgenommen, eine Weile in dem Beruf gearbeitet und erst später studiert. Trotzdem oder gerade deshalb konnte ich erfolgreich sein. Es ist nicht von Nachteil, wenn du etwas Praktisches lernst. Opa war bis Kriegsende technischer Direktor der Brikettfabrik und des Braunkohlentagebaues im nahen Rossbach bei Weißenfels gewesen, ein angesehener Mann. Geh deinen Weg, Hans-Joachim. Mach es ähnlich wie ich damals. Dann kannst du etwas werden, fuhr Opa fort. Er schenkte mir ein Buch über Dampfmaschinen, das er seit seinem Studium aufgehoben hatte, versah es mit seinem Namenszug und sagte, mit diesem Buch könne ich alles über Dampf- und Arbeitsmaschinen verstehen. Außerdem gab er mir eine Schublehre, ein handliches und sehr präzises Messwerkzeug zum Ermitteln und Prüfen der Durchmesser, Längen, Breiten und Tiefen an Werkstücken. Es war aus fein poliertem Stahl und steckte in einem wunderschönen Lederetui. Beides habe ich heute noch. Großvaters Worte gingen mir nicht aus dem Ohr und aus dem Kopf. Ich hatte begriffen, wenn sie dich nicht auf die Oberschule lassen, dann musst du eben einen Beruf erlernen. Opa hatte meinen Ehrgeiz geweckt. Am besten, so sagte ich mir, du lässt dich zum Maschinenschlosser ausbilden und wirst wie er Bergmaschineningenieur. Der beherrscht die gesamte Technik des Bergbaus unter und über Tage sowie in der anschließenden Aufarbeitung. Mein Vater war erleichtert, als ich einwilligte, eine praktische Berufsausbildung zu beginnen. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg und suchten nach einer Lehrstelle. Rasch wurden wir fündig. Die Maschinenfabrik in Naumburg an der Saale bot Ausbildungsplätze an. Zuversichtlich stellte ich mich der Aufnahmeprüfung. Die meisten Aufgaben ließen sich lösen. Eine Zeichnung allerdings, auf denen ein Flaschensuch abgebildet war, bereitete mir großes Kopfzerbrechen. Die Richtung der wirkenden Kräfte und somit der Kraftfluss sollte dargestellt werden. Die Abbildung, eine raffinierte Spiegelung, verwirrte mich derart, dass ich den Zug der Zugkräfte entgegen einer Acht nicht durchschaute. Ich fiel durch. Unverdrossen suchte Vater weiter mit mir nach einer Lehrstelle. Schließlich empfahl uns das Amt für Arbeit in Merseburg das hiesige Metallschmelz- und Walzwerk. Wieder hatte ich mich an der Aufnahmeprüfung zu stellen, diesmal jedoch bestand ich, sodass ich im September 1951 meine Lehre zum Betriebsschlosser aufnehmen konnte. Als Stift von nicht einmal 14 Jahren verließ ich meinen Ort meiner Kindheit, das idyllische, etwa 6.000 Einwohner zählende Städtchen Freiburg an der Unstrut. In Freiburg kam ich am 27. September 1937 zur Welt. Meine Eltern wohnten seit 1938 in Bornitz bei Zeitz, wo ich als kleiner Junge die heftigen Luftangriffe der Alliierten und die umliegenden Fabriken und auf die Brawag Städte und Dörfer miterlebte. Es war gespenstisch, wenn abends die Flieger kamen, ihre Christbäume zur Beleuchtung der Ziele setzten und dann alles bombardierten. Ich sah Rauch aus großen Tonnen von Feldern aufsteigen. Die Fässer mit Nebeldüsen waren eigens dazu aufgestellt worden, um die anfliegenden Bomber zu irritieren. Bei Fliegeralarm, oft um Mitternacht, rannten wir eiligst mit allen Bornitzern, die keinen eigenen Luftschutzraum hatten, in den Bunker des Dorfes. Er lag etwa 1 Kilometer von unserer Wohnung entfernt und war als Stollen in den Hang am Flusslauf der Weißen Elster gegraben worden. Stunden verbrachten wir im Bunker, lebten manchmal Tag und Nacht dort unten und hörten angstvoll nach draußen. Es ging ums nackte Überleben. Als wir nach einem Fliegerangriff ins Dorf zurückkehrten, sahen wir voller Bestürzung, unser Nachbarhaus war weg. Die Bomben hatten es völlig zerstört. Aus dem Haus daneben, in dem wir zur Miete wohnten, hatten die Detonationen alle Fenster und Türen herausgebrochen und weitere größere Schäden angerichtet. An Wohnen in Bornitz war vorerst nicht mehr zu denken. So gingen wir nach Freiburg, wo uns Oma Emma aufnahm. Die Möbel holten wir später nach und zogen für immer bei ihr ein. Im Sommer 1944 kam meine Schwester Sigrid zur Welt. Als wir ein wenig später nach Bornitz fuhren, um bei unserer alten Wohnung vorbeizuschauen, waren Fenster und Türen notdürftig repariert. Inzwischen waren die US-Amerikaner in der Region eingerückt. Wir als Kinder haben das oftmals mit Freude und auch mit etwas Spannung erlebt. Als sich die Verhältnisse im Sommer 1945 ein wenig geordnet hatten, konnte mein Vater wieder auftauchen. Er fand eine Anstellung als Lagerist bei der Firma Staupendahl, einem Getreidegroßhändler in Freiburg. Staupendahl zahlte meinem Vater im Monat 327 Mark, eine Zahl, die ich mein Leben lang nicht vergessen wollte, da ich als Junggeselle später einen ähnlichen Lohn bekam, zwischen Weinberg und Flussbad. Für die Familie opferten sich meine Eltern auf. Meine Mutter besorgte den Haushalt und war vormittags als Köchin in der Schulküche tätig. Sie kümmerte sich außerdem um unseren kleinen Weinberg oder Feld und Garten an der Unstrut. Aus Stoffresten nähte sie mir meinen ersten Ball. Hatten wir Kinder bis vor kurzem noch Krieg gespielt, die Kinder der einen Straße gegen die der anderen Straße, oder waren mit dem Katapult durch die Gegend gezogen, bolzten wir jetzt wieder Straße gegen Straße oder gegeneinander über den Fahrbahn von Haus zu Haus. Damit möchte ich diesen Teil des ersten Kapitels beenden, obwohl es noch spannende Momente gibt. Ich schreibe in diesem Buch über Erlebnisse meiner Kindheit, des Feldhandballs, Fußballspielen, Wasserball habe ich auch gespielt in Freiburg. Die Späße mit unserem Russischlehrer Ferdinand Wagner, wir hatten einen Spitznamen mit ihm, Pufterie nannten wir ihn, oder Max Weiser, unserem Klassenlehrer, über das Ehrenlesen und das Rübenverziehen und dass ich kämpfen um den besten Platz auf dem besten Wagen der Bauern, die am meisten am günstigsten bezahlt nach dem Rübenverziehen, und auch um meine Pflichten, die ich ausführen musste, bevor ich spielen oder zum Baden gehen durfte. Zwar meine Pflicht war immer, einen Korb in der Erntezeit zu pflücken von Johannisbeeren oder Stachelbeeren, aber bevor ich die pflücken konnte, war ein Weg zu gehen von mindestens 1,5 Kilometer hoch und wieder runter. Soweit dazu. Am 17. September 1951 nahm ich dann eine Lehre im Metallschmelzen- und Walzwerk Merseburg auf, wurde Betriebsschlosser. Ab sofort lebte ich von meiner Familie und meinen Freunden getrennt in Merseburg. Meine Eltern hatten für mich ein Zimmer organisiert bei der Familie Kohler. Diese Familie hatte keine Kinder, der hat mich aufgenommen, als wäre ich ihr eigenes. Die Lehrausbildung nahm ich sehr ernst, denn Opas Rat ging mir nicht aus dem Ohr und aus dem Kopf. Ich erhielt Auszeichnung als bester Lehrling des Ausbildungsjahres mehrfach während meiner Lehrzeit. Und wir hatten in Merseburg eine sehr gute Ausbildung. Wir haben alles gelernt, was man brauchte für ein Schlosserhandwerk, einschließlich der Beherrschung der Werkzeugmaschinen. Am 15. August 1953 erhielt ich dann mein Zeugnis, ein halbes Jahr vorfristig, als Betriebsschlosser. Es war zwar angesagt, dass man nach der Ausbildung immer einen Arbeitsplatz bekommt in seinem Beruf, aber es war nicht sicher, ob man in dem Betrieb bleiben kann oder wie bei mir, ob man nach Leuna gehen musste, nach Buna oder ins Reichsbahnausbesserungswerk nach Merseburg oder zu einer MTS nach Schafte zum Beispiel, um dort als Schlosser tätig zu sein. Ich hatte, wie gesagt, Glück und konnte in Merseburg bleiben und damit auch bei der Familie Kohler. Als erste Arbeit, als Junggeselle im Betrieb, wurde ich zugeteilt Günter Dreihaupt aus Dürnberg. Er war verantwortlich in dem Betrieb für die Instandhaltung und Wartung aller Hebezeuge und Fahrstühle. Bei ihm habe ich das gewissenhafte Arbeiten gelernt, denn es gab eins dieser Hebezeugschlosser, also er als der Verantwortliche, hatte keinen Leistungslohn, sondern hatte nur Grundlohn plus Leistungszuschlag und nicht auch. Also 1,47 Mark war mein Grundlohn pro Stunde plus 15% Leistungszuschlag. Er hatte natürlich Lohngruppe 7 oder 8, das weiß ich nicht mehr ganz genau, natürlich wesentlich mehr. Und so habe ich bei ihm gearbeitet, längere Zeit. Ich habe mich dann im Werk weiterentwickelt. Ich wurde dann Jugendbrigadier und jeder Jugendbrigade musste ja einen Namen haben. Und so hielt meine Jugendbrigade bestehen aus 6 jungen Schlossern, den Namen Zweites Deutschland treffen. Wir kriegten die Auszeichnung, dass wir nach Berlin fahren durften, zum zweiten Deutschlandtreffen 1954 zu Pfingsten. Und wie das so ist, wir hatten natürlich viel Spaß und viel erlebt in Berlin, aber natürlich bei offener Grenze in Berlin ging es uns darum, wir müssen unbedingt mal nach West-Berlin fahren. Das war natürlich nicht einfach, weil immer wenn der Grenzbahnhof kam zwischen Ost- und West-Berlin, gab es die Kontrollen sowohl vom Zoll als auch von der Transportpolizei und in dieser Zeit der Jugendfestspiele auch natürlich von Kontrollgruppen der Freien Deutschen Jugend. Und mit Blauhelm konnte man ja da nicht rüberfahren. Also haben wir uns was einfallen lassen und das steht im Buch alles drin. Und wir waren drüben, haben uns einen Film angeguckt und sind wieder nach Hause gekommen. Und alle anderen, die auch das Gleiche getan haben, kamen wohlbehalten wieder zurück. Ich habe auch den 17. Juni erlebt, genauso wie er war. Und verschiedene Leute meinen immer, es war anders. Ich habe gesagt, ich schreibe mein erlebtes Leben. Und so wie ich es geschrieben habe, habe ich es erlebt, ohne Wertung und ohne Veränderung oder ohne Nachdenken. Sondern wie ich früh in Zug eingestiegen bin in Freiburg, in Naumburg, in den Leunerzug, wo die Leunerpelzer gefahren sind, Doppelstockzüge, nach Merseburg zur Schule, aus der Schule und wieder zurück. Dann sogar mit den Leuten aus dem Strafvollzug in blau-weiß gestreifter Kleidung. Alles das steht da drin und genauso wie alle anderen Dinge, die ich geschrieben habe, sind ohne Wertung, sondern rein erlebt geschrieben. Es war auch für mich natürlich wichtig, als junger Mensch etwas Schickes haben zu wollen, das war eben ein Motorrad. Nun war ich noch jung, mit 16 Jahren konnte ich also nur ein Motorrad haben mit 150 Kubikzentimeter. Und da schwebte mir vor, unbedingt eine Java zu haben, die erste mit Sitzbank. Und also sparte ich mir eine Java und kam dazu, dass ich die Java auch bekam. Alles etwas ausführlicher natürlich im Buch geschrieben. Da ich nur die Grundschule besucht hatte und kein Abitur habe, musste ich zur Befähigung an einer Ingenieurschule den Nachweis bringen für die Zulassung zur Ingenieurschule. Insofern war ich dann in Halle und habe von 1953 bis 1955 die Abendschule besucht und hielt im Frühjahr 1955 die Zulassung für die Ingenieurschule in der Hand. Nun fehlte bloß eine Delegierung, denn ohne Delegierung kam man in der DDR nicht an eine Fach- oder Hochschule. Ich wollte Bergmaschineningenieur werden, aber das wurde nichts, weil mein Betrieb an Hütten im Betrieb war in Merseburg. Und die Hüttenleute gingen immer entweder zur Ingenieurschule für Walzwerk und Hüttentechnik nach Riese oder nach Saalfeld. Ich habe mich dann entschieden für Riese, sodass ich in Riese die Delegierung nach Riese bekam zur Ingenieurschule für Walzwerk und Hüttentechnik und habe Walzwerktechnik in Riese dann studiert. Aber von der Delegierung des Betriebes bis zum Antritt des Studiums waren immerhin noch 3 bis 4 Monate zu überstehen. Und in dieser Zeit war gerade die Bundeswehr 1955 mit einer Wehrpflicht gebildet worden. Und der Druck auf die KVB, Delegierung zur KVP, also zur Kasernierten Volkspolizei, war nicht unerheblich. Nun war ich Jugendbrigadier, Mitglied der Zentrale FDJ-Leiter, in der BGL war ich drin und so hat man mich ganz schön bearbeitet, das war sozusagen, um doch mich freiwillig zur KVP zu melden. Es wäre fast alles schief gegangen, aber ich habe mein Studium am 1. September in Riesa dann begonnen. In Riesa habe ich gewohnt, im Studentenwohnheim. Meine Studentenkumpels waren Paul, Willi und Fritz. Wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung, hätte ich fast gesagt. Also ein Zimmer zum Arbeiten, eins zum Schlafen mit 2 Doppelstockbetten und 4 Schränken drin. Und der Waschraum war auf jeden Gang einmal. Und ich muss sagen, es war eine ordentliche Unterkunft. Essen und Trinken hat immer geschmeckt. Und nach dem Abzug aller Kosten für Kost und Logis blieben mir monatlich 50 Mark als persönliches Geld zur Verfügung. Wir haben natürlich auch während dem Studium uns entscheiden müssen, wo wir praktisch arbeiten, also ein Praktikum durchführen. Ich habe mich entschieden, nach Henningsdorf zu gehen, in das Stahl- und Walzwerk. und habe das Praktikum in Henningsdorf durchgeführt. Ich habe dort im Walzwerk gearbeitet als Student im Schichtbetrieb an der 320er Waldstraße als Stoßofenmann oder als Anhänger für das Halbzeug am Ofen und habe dadurch auch Henningsdorf kennengelernt, der Stahl- und Walzwerk. Es war ein Betrieb mit 7.000 oder 7.500 Beschäftigten in der Stahlproduktion und Waldstahl und was man so an Hüttenwerken also hat. Ich hatte die Verbindung nach West-Berlin genutzt, habe den Grenzbahnhof zwischen Henningsdorf und West-Berlin oft erleben dürfen oder können. Der hieß im Volksmund Eierbahnhof. Und zwar deshalb, weil diejenigen, die außerhalb von Henningsdorf wohnten, in Kremmen, die Bauern und andere, die Kleintiere hatten, die Eier und manchmal auch Geflügel in West-Berlin verkauft haben, da kriegten sie Westgeld. Und damit wurden die natürlich rausgesucht aus der S-Bahn, dass man nicht hier die Eier von Ost nach West schickt und dass sie dann 1:5 oder 8:10 ihr Geld umtauschen konnten. Das war alles bekannt und deshalb habe ich auch dann nach dem Studium in Riesa meine Bewerbung abgegeben, nach Henningsdorf gehen zu dürfen. Und Henningsdorf hat mich angenommen. Und ich habe meine erste Arbeit in Henningsdorf gehabt, als Assistent beim Produktionsdirektor ab 1. August 1958. Im Nachhinein betrachtet war das für mich ein großer Glücksfall. Denn beim Produktionsdirektor lief alles zusammen. Ich durfte daran teilnehmen an den Besprechungen, hatte alle Unterlagen gelesen. Man lernte mich kennen in den einzelnen Bereichen, sonst wäre die Etappe wesentlich länger gewesen. Es hatte auch natürlich eine Konsequenz. Eines Tages kam der Horst Kraft zu mir, der Produktionsdirektor, und sagte: Herr Laub, ich muss mit Ihnen was verbindlich klären jetzt und sagen, Sie lesen VS und VVS, also vertrauliche Schlusssachen und vertrauliche Sachen und vertrauliche Verschlusssachen. Also Sie sind Geheimnisträger, Sie dürfen nicht mehr nach West-Berlin fahren. Ist das klar? Ja, nun war ich auch sehr jung. Natürlich ist das klar, aber naja, wie das halt so ist. Er hat mich dann mal gefragt, waren Sie West-Berlin, ja oder nein? Ich sage, nein, wirklich nicht. Nein, war ich nicht. Natürlich war ich mal kurz gucken. Aber ich habe dann Abstand genommen und wie, das habe ich ausführlich im Betrieb, im Buch geschrieben. Nun war ich in Henningsdorf, bin meinen Weg dort gegangen und habe dann einen Anruf bekommen vom Werkdirektor, dem damaligen Genossen Heller, der mich zu sich bestellt hatte. Dazu möchte ich aus dem Buch etwas vorlesen. Haben wir so viel Zeit noch? Ja, ne? Parallel zu meinem Fernstudium an der Bergakademie Freiberg vollzog sich überraschend ein Berufswechsel. 1964 war ich im Stahl- und Walzwerk Henningsdorf als Produktionsleiter des Gesamtbetriebes eingesetzt worden. Eines Tages bestellte mich Erich Heller in sein Büro. Der Werkdirektor kannte mich mittlerweile seit 6 Jahren. Aufgrund meiner neuen Verantwortung hatte er mich inzwischen auch in Zusammenarbeit erlebt und konnte sich ein Bild von mir machen. Jetzt sah mich Genosse Heller prüfend an und eröffnete das Gespräch mit der Feststellung, wie wichtig ich mittlerweile für das SWH geworden sei. Er habe jedoch eine Bitte des Generaldirektors der VVB Stahl- und Walzwerke, des Genossen Otto Menzel, zu erfüllen. Dieser brauche in Berlin dringend einen geeigneten Kader, also eine Person, die als Hauptreferent die Blockstahl- und Halbzeugbilanzierung der gesamten Schwarzmetallurgie der DDR verantwortet. Er wurde persönlich, Genosse Laug, ich bin dann 63 Mitglied der SED geworden, Genosse Laug, ich will der VVB und dem Generaldirektor Menzel helfen. Nicht irgendwie, sondern tatsächlich. Hilfe für einen anderen kann oder muss manchmal so weit gehen, dass sie einem selbst wehtut. So geht es mir jetzt mit dir. Ich bin überzeugt, setzte er mit fester werdender Stimme hinzu. Du wirst deinen Weg gehen und mich verstehen, wenn du vielleicht einmal in die gleiche Lage kommst wie ich. Mir wurde klar, ich sollte der Kader Hellers Aushilfe für Berlin sein. Nun weiß ich nicht, wie wir einen Zeitplan legen. Ich soll noch, ja? Na gut, dann mache ich noch ein bisschen. Ich habe also nach VVB Stahl und Walzwerk gearbeitet, als Hauptreferent, habe mich dann dort weiterentwickelt, Zum Produktionsdirektor der VVB wurde ich 1968 berufen. In dieser Zeit war ich dann auch Leiter der DDR-Delegation im RGW für Waldstall und zweite Verarbeitungsstufe und war auch Mitglied der DDR-Delegation in der ILO, der International Labour Organization mit Sitz in Genf. Der damalige Chef dieser Delegation war Erich Markowitsch, ein Generaldirektor aus dem ECO Eisenhüttenstadt. 1968, noch fünf Minuten, danke. 1968 gab es die Auflösung der VVB und es wurden die Kombinate gebildet. Dazu vielleicht noch, gut, ich mache es kurz, wir haben nur fünf Minuten nur. Ich hatte den Generaldirektor der VVB Stahl und Walzburg, war mittlerweile ein Manfred Schubert. Und Otto Menzel ist krank geworden und wurde damit entbunden von seiner Funktion. Und der Manfred Schubert sollte Generaldirektor werden, dann des Ruhrkombinates Riesa. Das bekam die Hennigsdorfer mit. Und der Hennigsdorfer Werkdirektor, damals Erich Hiller, der Generaldirektor des Qualitäts-Edelstahlkombinates werden sollte, schickte mir den guten Schmidt zu mir in Auftrag. Er sagte, er komme privat, er komme nicht dienstlich. Aber wolle mir nur sagen, im Namen von Erich Heller, also alles das, was Riesa dir bezahlt an Lohn, kriegst du bei uns auch, aber da musst du auch Produktionsdirektor bei uns werden. Das war mir im Prinzip zwar sehr schön und sehr gut, sicher Geld kann man immer gebrauchen, aber Hennigsdorf lag mir näher, dort war ich schon als Student, dort habe ich schon meine Spuren verdient und kannte das Werk, vor allen Dingen kannte die Menschen. Ich habe mich dann entschlossen, nach Hennigsdorf zu gehen, um in Hennigsdorf dann zu arbeiten. So wurde ich Produktionsdirektor für das Kombinat, das Qualitäts-Edelstahl-Kombinat mit Sitz Hennigsdorf und gleichzeitig erster Stellvertreter des Werkdirektors fürs Werk Hennigsdorf. Ich war kaum in dieser Funktion einige Zeit tätig. Als Produktionsdirektor des Kombinates gab es die Misstöne im Brandenburger Konzert. Hier möchte ich nur kurz noch beginnen, das vorzulesen, weil wir dann sicher sonst in zeitlichen Schwierigkeiten kommen, denn die nach ihrer Lesestunde haben wollten das sicher auch noch tun. Aus meinem Buch. Unter dem Titel Misstöne im brandenburgischen Konzert veröffentlichte die Zeitung Neues Deutschland am 10. Dezember 1969 einen kritischen Artikel über das Stahl- und Walzwerk Brandenburg. Der größte Stahlproduzent der DDR sei zugleich einer der größten Planschulter des Landes und weise erhebliche Mängel im Betriebsablauf auf, monierte das Blatt, Zentralorgan der SED und damit führendes Medium der DDR. Die Zeitung machte die Dimension des Problems deutlich. Der VEB Stahl- und Walzwerk Brandenburg hatte ein Drittel des Rohstalles zu erschmelzen, den die Volkswirtschaft der DDR zur Weiterverarbeitung benötigte. Unter anderem hingen der Waggonbau sowie der Schwermaschinenbau und Metallleichtbau da, damit auch der Export vom kontinuierlichen Stahlfluss aus Brandenburg ab. Erich Heller, die Lage in Brandenburg spitzte sich also weiter zu. Es stand unmittelbar eine Personalveränderung, die dringend erforderlich war, an. Erich Heller setzte mich als kommissarischen Werkdirektor am 16. Oktober 1970 in Brandenburg ein. Und dann am 1. April erst 1971 als richtigen. Das war dem geschuldet, weil ich im Jahre 1970 am 16. Oktober gerade mal 33 Jahre alt war und das größte Hüttenwerk der DDR mit 2 Millionen Tonnen Stahl von einem solchen jungen Spund bedienen und betreuen und leiten zu lassen, da war man sich nicht ganz einig. Es gab noch andere Dinge, die in dem Buch geschrieben steht. Darum haben sie etwas gewartet, wie ich mich dort bewährt habe und die Sache in den Griff bekam oder auch nicht. Aber ich wurde am 1. April 1971 dann Werkdirektor. Wir hatten dann auch uns weiterentwickelt, im Buch ist darüber viel geschrieben worden. Dann wurde ich 1979 Generaldirektor des ganzen Kombinates, bis 1986 ich dann zu Willi Stoff bestellt worden bin, zu einem Personalgespräch, der mich dann zum Minister für Schwermaschinen Anlagenbau berufen hat. Ich muss leider abbrechen, die anderen möchten auch noch sprechen. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.